Pur, der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur, der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv beim Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von Exklusivpartner Advergy. Es ist die Folge 31 und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars.
Moin Tom, schön, dass wir wieder hier sind.
Schön, dass wir hier sind und schön, dass er da ist. Übrigens zum zweiten Mal in unserer kleinen, aber feinen Podcast-Historie. Die Rede ist von HSV-Nachwuchsdirektor und Frauen-Nationalmannschaftstrainer Horst Rubesch. Moin Horst, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, habe ich gerne gemacht.
Und Horst Rubesch ist vor allen Dingen Europameister von 1980 und da sind wir bei unserem Thema und auch aktuellem Anlass für diese Folge. Wir wollen nämlich so ein kleines EM-Special aufziehen und mit Horst natürlich über den Triumph von 1980 sprechen, aber auch über die aktuelle Europameisterschaft hier in Deutschland, sowie dann auch aufgrund seiner Funktion als Trainer der Frauennationalmannschaft. Olympia 2024 in Paris steht ja auch vor der Tür. Starten wir mit der Heim-EM. Horst, gestern war Gruppenspiel, Finale für die deutsche Mannschaft, später Ausgleichstreffer von Niklas Füllkrug, der den Gruppensieg für die DFB-Elf bedeutet hat. Erste Frage zum Einstieg, wie und wo hast du das Spiel verfolgt?
Ja, ich habe es gestern zu Hause verfolgt, in aller Ruhe. Ich war Gott sei Dank alleine, konnte man sich mal in Ruhe vom Fernseher wieder hinsetzen. Nein, ich denke, war okay nachher mit dem 1-1. Aber ich glaube, man hat auch wieder gesehen, dass man halt diese Stürmer wie Füllkrug und so weiter, groß, kopfballstark, und wenn man dann außen noch hat, die Flanken können, kann man doch einiges bewirken, kann man einiges nochmal gerade rücken. Gestern war es halt, bis 2 Minuten vor Schluss war es doch ein bisschen knapp. Ich hätte es nicht so gedacht, aber muss halt sagen, Kompliment auch an die Schweizer, wie sie es gespielt haben. Und letztendlich, denke ich mal, ist es für beide Mannschaften, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis.
Du hast gerade gesagt, du hast es in Ruhe geguckt. Wie guckst du denn so ein EM-Spiel als Trainer, als Spieler noch ein bisschen, als Fan? Nimm uns da mal mit, wie schaust du auf die taktischen Kniffe genau? Bist du eher,
Nur bei mir ist halt einfach so, dass ich mir diese Spiele meistens auch, wenn ich oben auf der Tribüne sitze, auch so angucke, wer tut mehr dafür? Oder wer? Für mich geht es halt immer darum, das sind ja alle Spiele, sag ich mal jetzt so, bei der Europameisterschaft oder auch so ganz normal im Ligabetrieb, was bin ich bereit dafür zu tun? Bin ich von Anfang an da? Gehe ich hin? Kann ich selber bestimmen? Kann ich machen? Kann ich tun? Klar, wir haben es versucht, aber da musst du es auch durchdrücken. Das war teilweise dann, was mir dann einfach wieder auch noch ein Pass, noch mal langsamer. Spielt es auf Ziel. Also für mich geht es eigentlich immer darum, zum Abschluss auch zu kommen. Und nochmal und nochmal und nochmal verlagern und nochmal verlagern. Da habe ich dann schon ein bisschen Schwierigkeiten mit. Und der entscheidende Faktor ist halt einfach, es sind ja alle Spiele, auch bei einer Europameisterschaft eben halt, wo es eigentlich Sinn macht, sie erstmal alle zu gewinnen, das ist ja ein Punkt, aber von Anfang an selber zu bestimmen und zu machen und zu tun und auf nichts zu warten. So, und ich denke mal, die Qualität haben wir, dass wir das können und dann sollten wir es auch gefälligst tun.
Alle zusammen, alle drei Spiele haben dir dann aber doch gut gefallen, Nationalmannschaft, wie ist deine Einschätzung?
Ja, habe ich ja gesagt, das ist, gestern war es ein bisschen zögerlich, sage ich jetzt mal, gestern ein bisschen taktisch auch gespielt wieder. Nein, aber die ersten beiden Spiele waren eigentlich so, wie man sich das vorstellt, wie ich es mir auch vorstelle. Wir bestimmen, wir machen, wir entscheiden. So, und das hätte ich mir gestern auch in der Form eigentlich ja, einfach klarer gewünscht. Und dass es am Ende dann mit dem Kopfball vom Füllkuch dann nochmal wirklich alles gut gegangen ist.
Kann
man mit leben.
Ja. Wie hast du generell bisher die EM wahrgenommen? Warst du auch selbst schon mal im Stadion vor Ort?
Ja, ich habe einige Spiele live gesehen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich begeistert, vor allen Dingen auch sagen wir, von den sogenannten kleineren Mannschaften, die also wirklich mit Tempo spielen, mit Engagement spielen, die auch was probieren, machen, tun, die nicht abwarten. Klar, sie spielen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen weiter nach hinten gezogen, aber dann über diese Konter kommen, muss man halt einfach sagen, das war schon gut. Auch die Ukraine, wie sie zurückgekommen ist, nur mal so als Beispiel, aber ne, auch die Türken in dem ersten Spiel. Also ich denke mal, es ist eine Europameisterschaft, die richtungsweisend werden kann, weil es wird sehr viel offensiv gespielt und mit sehr viel Tempo gespielt.
Sprichst du da schon spielerische Entwicklungen an? Was sind für dich bisher so die Tendenzen, die Entwicklungen der Europameisterschaft, abgesehen von so diesen Weitschusstoren und vielen Eigentoren? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so Thema Zufall, dass das jetzt so gehäuft vorkommt. Aber was nimmst du so wahr?
Ja, ich hoffe nicht, dass das Zufall ist. Ich denke mal schon, dass der eine oder andere schon den Plan hat, aufs Tor zu schießen. Das hat man bei Xhaka gestern zum Beispiel gesehen. Das Entscheidende ist, glaube ich, eigentlich auch, was vielleicht eine ganz gute Lösung ist, jetzt auch dieses Reklamieren hört auf. Es wird weniger. Ab und zu ist es nochmal, manchmal denke ich, da sind noch ein paar Weichlinge dabei, die einfach dann eben da nochmal was versuchen, machen, tun. Ich hoffe, dass sich das auch noch legt. Also klar, wenn es faul ist, habe ich da kein Problem mit. Und wenn es wehtut, das hat bei uns früher auch wehgetan. Aber ich denke mal, das muss dann alles im Rahmen bleiben. Also nein, das sind so die Dinge, die mir am meisten im Moment so imponieren, dass sie eben da auch von den Schießern ernährt, wirklich eine Linie drin ist, wo sie einiges laufen lassen. Ich weiß nicht, es gibt auch ein paar Situationen dann immer wieder, wo du sagen musst, ja klar, der Treffer hätte auch zählen können zum 1-0. Und mit diesem Abseits Regelung mit dem VR finde ich ja okay, keine Frage, aber könnte manchmal ein bisschen schneller gehen. Also, dass wir dieses Spiel am Laufen halten. Ja. Was auch, glaube ich, ganz gut tut, ist halt, die Nachspielzeiten sind jetzt in Ordnung, glaube ich, mit 3, 4, 5 Minuten. Und sonst muss ich einfach sagen, Kompliment an die Mannschaften, wie sie ja alle auftreten und was eigentlich sensationell ist in die Zuschauer, muss man halt ganz einfach sagen. Ich habe sie hier im Stadion gesehen, wenn du die Bilder auch beim Public Viewing sehen oder wie die Holländer zu den Stadien ziehen oder wie die Türken da kommen, dann macht das eigentlich wieder richtig Laune, macht das richtig Spaß und das ist ja eigentlich das, was uns auszeichnet in diesem Sport, dass wir diese Fans haben auf der einen Seite und vor allen Dingen, dass wir diese Fans jetzt haben, ohne Pyro, ohne alles, also dass das wirklich in dem Rahmen abläuft. Also nein, es macht einfach Spaß.
Die EM-Euphorie hat dich also auch ein bisschen gepackt, so auch als Fan.
Ja, natürlich, weil ich habe es ja schon öfter erlebt, ist ja nicht das erste Mal. Und auch wenn du die WM im eigenen Lande damals nimmst, das hat sich ja auch dann wirklich Stück für Stück aufgebaut. Und nein, ich denke mal einfach, das zeigt es auch, dass wir als Gastgeber, glaube ich, in der Lage sind, sowas auszurichten. Auf der einen Seite auch als Deutsche, sowas auszurichten und die Menschen mitzunehmen, wenn man das so sieht im Großen und Ganzen. Es wird von allen Seiten fast alles positiv dargestellt. Und ja, ich freue mich eigentlich, weil ich habe ja auch die Erfahrung gemacht und dass wir dann auch ein bisschen was zurückgeben können. Die Erfahrung mal, wenn du im Ausland bist, wirst du meistens immer, also mir ist es zumindest so gegangen, immer ja, freundlich, höflich, nett, also aufgenommen, wirst mitgenommen. Und das Gleiche sollten wir im eigenen Lande tun und da bin ich eigentlich auch stolz drauf.
Jetzt haben wir über die Mannschaften gesprochen, die so ein paar Tendenzen zeigen. Wollen wir einmal über die Spieler sprechen, gerade bei den Deutschen. Da sind ganz viele ehemalige Schützlinge von dir auch dabei, wenn man dir mal die Liste so anguckt. Kimmich, Neuer, Kroos, Tah, Rüdiger, Füllkrug, Müller, Ter Stegen, man könnte noch unendlich weitermachen. Wahrscheinlich, die hast du auch alle schon mal trainiert in den U-Mannschaften. Guck mal noch auf die Spieler anders. Hast du zu denen jetzt auch während der Endrunde Kontakt?
Ja, eigentlich, also ich habe im Vorfeld immer Kontakt gehabt oder jetzt im Moment weniger, weil wenn die in Turnieren sind, dann sind die meisten, ich will nicht sagen im Tunnel, aber dann haben sie genug andere Sachen da zu erledigen, dann sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Nein, natürlich, aber nochmal, der Bundestrainer oder ich auch, in der Form als Jugendtrainer oder bei der U21, du hast ja immer so ein kleines Teilchen, bist ja mitbeteiligt an der ganzen Geschichte. Am Ende, und das ist das, was mich eigentlich dann immer wieder freut, habe ich den Vorteil gehabt, dass ich die Jungs natürlich schon mit, ja, teilweise mit 14, 15 Jahren gesehen habe und ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte. Aber am Ende freut es mich eigentlich, dass sie es begriffen haben, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, weil letztendlich musst du diese Schritte machen. Das heißt, wir können natürlich helfen, wir können natürlich anschieben, wir können ihnen auch eine Plattform bieten, aber am Ende des Tages wird es immer darauf ankommen, was bin ich bereit dafür zu tun. Gehe ich diesen einen Schritt mehr, mache ich noch etwas und. Viele haben es getan, muss man ganz klar sagen. Freut einen natürlich dann auch. Und vor allem, weil ich habe einen Vorteil, ich kenne diese Typen alle, ich weiß, wie sie ticken, was sie machen, was sie tun. Man trifft sich ja immer wieder und im Moment freut mich auch, dass Sandro Wagner auf der Bank sitzt. Also da gibt es noch ein paar andere, die da im Sport sind, so wie die beiden Benders, die jetzt zuletzt beim DFB waren, da auch ihre ersten Schritte gemacht haben als Trainer und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, alles Spieler, die auch dem anderen was mitgeben können, die auch eine Idee haben und die einfach nicht, und das hoffe ich einfach, glaube ich, das sieht man auch jetzt bei den Spielen wieder, dass es ein einfacher Sport ist, dass du musst in der Lage sein, mit dem Ball schneller zu verschieben oder spielen zu können, als andere verschieben können auf der einen Seite. Du musst halt in der Lage sein, sage ich auch mal, genau zu spielen, den dahin zu spielen, wo er hinhört. Das sind halt einfache Dinge, die dann auch letztendlich funktionieren, die auch Spiele entscheiden. Also es ist nicht immer das Komplizierte.
Also ging dir gestern beim 1-1 richtig das Herz auf? Klassischer, ja, Mittelstürmer, ja, Klöckhoek.
Nein, auch auf der Außenbahn rum, das ist die Bewegung ist klar. Jeder hat gewusst, auch der in der Mitte hat gewusst, was da draußen passiert. War klar, dass er den Haken macht, dass er dann den Ball reinbringt. So, da musst du halt diese zwei Schritte laufen und dann springst du nicht beidbeinig ab, sondern mit einem Bein ab. Dann hast du die Schulter vorne, dann kannst du diese Bälle auch setzen. Und das ist dann eben halt, wenn man Kopfball spielen kann.
Hat er alles gut gemacht, ne?
Hat alles richtig gemacht.
Wir wollen einmal ein bisschen nach vorn blicken. Was glaubst du, jetzt steht ja fest, Achtelfinale findet in Dortmund statt, kommenden Sonnabend, Gegner noch nicht. Wie weit kann es für die deutsche Mannschaft gehen? Was macht sie da für dich bisher für einen Eindruck?
Ja, ich habe ja gesagt, auch im Vorfeld, vom Kader her oder von Zusammensetzung her, glaube ich ganz einfach, wenn die Mannschaft sich findet und wenn sie zusammenkommt, das hat man, glaube ich, in den ersten beiden Spielen gesehen und man hat es jetzt auch im dritten Spiel gesehen, dass wir in der Lage sind, auch zurückzukommen. Also wir bringen eigentlich alles mit, um ganz weit zu gehen. Also ich habe gesagt, natürlich weißt du ja selber, ich habe es ja auch gespielt, wie sich das so in so einem Turnier aufbaut. Und ich denke mal, der Weg ist okay. Und ich habe es ja eben versucht zu beschreiben, jetzt im Achtelfinale. Jetzt geht es darum, Sektor der Sölder. Das heißt also, wäre ganz gut, wenn ich von Anfang an Gas gebe und von Anfang an diese Spiele zu gewinnen. Also rechnen wir aus, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Es sind nur noch 4 Spiele. Deswegen macht es jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, ein Spiel zu verlieren.
Die Rechnung steht, du hast es gesagt gerade, du hast es selbst mal gespielt. 1980, Europameisterschaft in Italien mit dem Triumph im Finale in Rom, Doppelpack gemacht, 2-1 gegen Belgien. Wenn du so an die Europameisterschaft oder an das Finale denkst, was ist so das erste Bild, was in deinem Kopf entsteht?
Ja, da sind einige Bilder. Erstmal war es fürchterlich warm in Italien. Wir haben ja mittags um 3 gespielt. Da hast du gedacht, du musst sterben auf dem Platz. Weil es war wirklich extrem warm. Aber wir haben es gut gespielt. Für mich war es halt so, dass ich da hingefahren bin, als Bäcker von Klaus Fischer, der sich damals das Bein gebrochen hatte. Und hatte dann das Glück, dass ich dann da, ich war zwar im Kader, aber dann eben halt in die Mannschaft noch reingerutscht bin. Und im ersten Spiel, ich hatte ja bis dato noch gar kein Tor gemacht. Ich habe die Tore erst im Finale gemacht. Und da war es halt einfach so, dass wir eine relativ junge Mannschaft gehabt haben, auch mit Kalle Rummenigge, Bernd Schuster noch dabei und ein paar Erfahrene wie Bernhard Dietz und, der unser Kapitän war, Kuhlmann war. Also ja, wir haben schon so eine gute Mischung gehabt auf der einen Seite. Wir haben auch eine gute Mischung gehabt, sage ich jetzt mal so, wie die Vorbereitung war und wie wir miteinander umgegangen sind. Das hat eigentlich auch von der Mischung her ganz gut gepasst. Und was ich überhaupt nicht vergessen habe, war eigentlich von Anfang an, wir sind wirklich dahin gefahren, um den Titel zu gewinnen, den man uns eigentlich nicht zugetraut hat. Wir haben schon alle gewusst und alle gewollt und sagen wir vom Kopf her auch dann nachher gewollt, dass wir auf diesen Titel da mitfahren. Und am Ende hat es dann auch gereicht, muss man halt einfach sagen.
Also das war euch vorher schon so im Mannschaftsintern, wurde es direkt auch angesprochen oder ist das eigentlich so unterbewusst, dass jeder das spürt, oh, wir gehen hier auch für den Titel?
Ja, ich kann mich immer noch so, ja, also zumindest ich persönlich und ein, zwei, drei andere auch, wir haben uns eigentlich immer darüber geärgert, dass man uns das nicht zugetraut hat eigentlich so. Und dann, das war natürlich so ein Anstoß, der dann noch dazu kam zu sich, aber nein, wenn einer überlegt mit, ich will eigentlich jetzt nur Kalle Rummenigge, Klaus Allofs, wie sie alle heißen, aber Bernd Schuster hat eine überragende gespielt. Du hast eigentlich alles gehabt, was du wirklich brauchtest. Da. Wir haben eine Einstellung gehabt, unsere Mentalität hat gestimmt von der ersten bis zur letzten Minute. Alle Spiele waren auch nicht top, sie waren auch teilweise schwer. Und im Finale, muss ich auch ganz einfach sagen, war es dann letztendlich so. Ich war halt froh, dass das kurz vor Schluss da so geklappt hat, aus dem Anfang. Und ich weiß nicht, ob wir in der Verlängerung das Spiel gewonnen hätten. Ne, weil die Belgier haben schon eine super Mannschaft gehabt, muss man ganz klar sagen. Und sie haben es auch gut gespielt. Und wir hatten es eigentlich vorher versäumt, sage ich mal, für uns da das nächste Tor nochmal nachzulegen und noch eins zu machen. Und aber wie gesagt, dann, am Ende hat es ja gepasst, hat es gereicht. Und ja, waren wir halt froh. Der Pokal war ziemlich schwer, kann ich mich noch daran erinnern, weil ein bisschen kaputt waren wir auch. Ja. Und dass man mich dann anschließend noch bei der Pressekonferenz hat sitzen lassen und dann anschließend vergessen, war nicht so schlau. Aber gut, war ganz lustig.
Okay, aber das war ja für dich eine ganz besondere Geschichte. Du hast sie eben schon angedeutet. Vorher hast du zwei Länderspiele gemacht. Das war dann dein dritter Einsatz bei dem Turnier. Das war das Finale und du schießt deine ersten beiden Länderspieltore und zwei Minuten vor Abpfiff die deutsche Elf zum Europameistertitel. Das ist ja, du hast es selber, glaube ich, mal gesagt, von 0 auf 100 war ich Europameister. Wie ist man denn damit umgegangen?
Ja, das normal zu greifen ist eigentlich schwer. Für mich war es jetzt halt einfach eine Geschichte. Ich wollte immer zurückzahlen. Klar, ich habe in den Spielen vorher auch versucht, Tore zu machen, was nicht funktioniert hat. Und dass es dann im Finale so funktioniert, kannst du natürlich dich hinstellen, kannst sagen, ja gut, du musst schon wissen, wann die Tore machst, besser ist im Finale. Dafür brauchst du die anderen vorher nicht machen. Aber so einfach war es nicht, nein. Entscheidender Faktor war eigentlich, dass ich immer gewusst habe, ja, ich kann Tore machen, ich kann der Mannschaft helfen. Und das hat man dann da auch, glaube ich, gesehen, vor allem hinterher, nachher, später bei der Weltmeisterschaft, die ich ja dann auch nochmal gespielt habe, muss man halt einfach auch sagen, dass es einfach auch Spaß macht, sag ich mal, mit solchen Leuten Fußball zu spielen. Ob das jetzt ein Rummenigge ist, ein Allofs ist oder Littbarth und wie sie alle heißen. Also, ich meine, da fängst du, kannst bei Schumacher anfangen und Karls und kommst dann dahin. Ich bin von der Karriere her eigentlich ein Spätstarter gewesen, mit 3,24 in Essen angefangen. So, bin mit 27 nach Hamburg gekommen, werde dann noch dreimal deutscher Meister, gewinne jetzt die Europameisterschaft, spiele noch eine Weltmeisterschaft hinten raus, gewinne die Champions League. Da geht es halt einfach darum, eben, ja, einfach auch zu wissen, wo kommt das Ganze alle her? Und das geht dann eben halt immer nur über die Gemeinsamkeit. Also entweder trittst du als Mannschaft aus und stehst und willst es und bist bereit, diesen einen Schritt mehr zu machen. Und da hoffe ich mal diese Saison dann bei unserem HSV da drauf, dass die das auch jetzt langsam begreifen, dass sie einen Schritt mehr machen müssen, um diese Ziele zu erreichen. Und das sind halt einfach Dinge, die ich für mich auch immer so versuche, ja, einfach weiterzugeben. Ne? Und wenn du das heute siehst, zum Beispiel so wie gestern auch, wenn du die Mannschaften allgemein siehst und bei uns zum Schluss jetzt, deswegen sage ich ja nochmal gestern, du bist dann in der Lage, auch kurz vor Schluss solche Tore zu machen. Und vor allen Dingen all denen, sei gesagt, also nur mit der falschen Neun und dies und jenes. Jeder Trainer, glaube ich, oder zumindest ich war immer als Trainer dankbar, wenn ich beides habe. Wenn ich den Großen da vorne habe, der die Bälle festmachen kann oder der Kopfballtore erzielen kann. Und ich habe den Kleinen drumherum, der Autoroman, ich habe es ja selber gespielt mit Kevin Keegan oder mit Klaus Allof zusammen oder damals mit Elite Basket bei der WM und. Das ist natürlich dann wesentlich schwerer zu berechnen und auch für den Gegner schwerer. Und vor allen Dingen, ich bin in der Lage, die Spiele selber zu bestimmen. Und das war für mich immer wichtig, weil da einfach mitzuspielen oder auf den Platz zu gehen und nur dabei zu sein, kann es eigentlich nicht sein, sondern wenn ich da drauf gehe, will ich gewinnen. Das erwarte ich von meinen Spielern genauso. Und das war damals nicht anders und das hat sich bis heute auch nicht verändert.
Ja, und auch von denen, die dann einspringen, wie du damals, ja, der eigentlich hinter Klaus Allofs gar nicht vorgesehen war für Startelf und machst dann aber die entscheidenden Tore. Gestern auch zwei Einwechselspieler, die dann das Spiel entscheiden, was wahrscheinlich für die Gruppe spricht.
Ja, ich habe immer gesagt, du als Trainer habe ich ja mittlerweile gelernt, die besten Leute sitzen eigentlich immer auf der Bank. Da fragen die Spieler immer, warum? Ja, wieso? Das geht doch gar nicht. Doch, sage ich. Ich sage, wenn ich einen Fehler mache und falsch aufstelle, dann muss der auf der Bank sitzt, muss mir nachher hinten den Hintern retten, damit ich die Spiele gewinne. Nein, nochmal, das Problem ist ja, das kennen wir ja alle. Ich meine, eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus 11 Spielern. So, wir wissen alle, dass es Ersatzspieler oder Reservespieler oder sonstiges gibt. Und du kannst halt nur 11 aufstellen am Anfang. Und dann ist es halt einfach eine Geschichte, wenn ich dann die Leute dahinter brauche, sind sie genauso wichtig wie die ersten 11, die aufgelaufen sind. Deswegen, also nochmal, nein, gemeinsam sind wir stark und wenn das mal nicht so läuft, hat nicht jeder seinen besten Tag immer. Da müssen die anderen auch mal erhalten und das eben halt regulieren und machen. Und ich denke, das ist eine Stärke, die wir gestern gezeigt haben, auf der einen Seite. Und dann gehen wir beim nächsten Mal davon aus, dass wir dann den Gegner wieder beherrschen, machen, tun und die Spiele vielleicht mit 1, 2, 3 Toren entscheiden.
Und nochmal zu deinen Erinnerungen von damals, du hast eben, heute ist ja auch ein ganz anderes Umfeld, du hast damals aber auch PK machen müssen danach, das war noch ein bisschen anders und hast aber alles abdecken müssen und der Rest war schon feiern?
Ja, feiern waren die anderen, ja, gefeiert haben die anderen, es war ein bisschen eigenartig, ich musste dann mit zur Pressekonferenz und habe dann eigentlich praktisch nur ein sauberes Trikot gekriegt und bin dann da rübergekarrt worden zur Pressekonferenz mit dem Bundestrainer. Und dann wurden ja erst die Bundestrainer gehört, war ja klar, der Italiener und der Belgier. Jupp Derwald. So, und dann waren die weg und dann waren noch 1, 2 andere dabei, die auch noch befragt wurden. Und dann kamen wir endlich auch nochmal dran da hinten. Dann war einer von Belgien, ich weiß gar nicht mehr, ob Geritz, glaube ich, war mit oder Keulemans, einer von, weiß jetzt, waren glaube ich beide mit, ist auch egal. Und da wurden wir befragt, da wurde ich zu meinen Toren befragt. Naja, gut. Und dann war das Gott sei Dank vorbei. Das hat sich wirklich gezogen. Und dann sind wir zurück zur Kabine. Da war der Dr. Gerd noch dabei vom DFB. Kommen wir in der Kabine, ist die Kabine abgeschlossen. Dann haben die Kabine wieder aufgemacht, da war der Splint abgeschlossen. Dann hat einer den Splint da aufgebrochen. Da waren keine Sachen drin. So, und dann waren die Volontäre waren da, die da damals schon da waren. Die haben uns dann den Weg gezeigt, wie man aus diesem Stadion rum rauskommt. Und dann sind wir mit der Polizei dann zum Hotel gefahren, da kam ein Hotel an. Da waren alle schon fix und fertig. Der Bundeskanzler kam mir direkt entgegen, der hatte seine Rede auch schon gehalten, Helmut Schmidt. Und ich stand da in meinen kurzen Hosen. Aber jetzt kannte ich ihn ja von Hamburg her, war also nicht so tragisch. Und habe ihn dann hinterher auch noch kurz zu sehen gekriegt. Und das meiste war, das Programm war eigentlich schon vorbei und danach war es dann halt, da haben noch 5, 6, 7, 8 gesessen, da habe ich dann nachher dazugesetzt, da war Bernhard Dietz und Peter Briegel, meine Wenigkeit, Kappi war noch da, Dremmler und so weiter und so fort.
Dann gab es doch noch einen guten Abschluss.
Dann haben wir noch einen Abschluss daraus gemacht und dann hat irgendwann einer gesagt, ihr müsst vielleicht nochmal nach oben gehen, den Koffer packen, weil da war es nachher morgens 6 Uhr. Und ging, aber haben wir alles geschafft.
Also die Party in der Kabine verpasst, den offiziellen Empfang und dann allerdings bis tief in die Nacht, bis zum Morgen, Sonnenaufgang, doch ein bisschen gefeiert.
Ja, das ist ganz normal. Ja. Das Entscheidende ist ja halt einfach auch, muss ja auch für dich einfach mal vom Kopf her dann dahin kommen, einfach, dass es kreist. Da machst du in der 89. Minute machst du dieses Tor. So. Und das war eigentlich ein Tor mit Ansagen. Und dann guckst du eigentlich nur nach oben. So viel Nachspielzeit war ja zu der Zeit nicht. Und da war das Ding vorbei. Und dann hast du, ja klar, ja, da, jetzt hast du gewonnen. Das war schon mal klar. Aber sag mal, so richtig greifen, jetzt bist du Europameister oder so, da brauchst du halt ein bisschen Zeit für. Ne? Dann war es ja auch, wie gesagt, ich habe es ja gesagt mit der Pressekonferenz. Okay, dann ging es nächsten Morgen weiter. Dann bist du wie hier in Hamburg angekommen. Dann bin ich gleich vom Flughafen aus, haben sich abgehoben, bin ich zum NDR noch, weil wir erst nachmittags angekommen sind hier. Dann habe ich NDR noch gemacht, dann bin ich abends zum, lass mich nicht lügen, 7, 8, 9 bei mir zu Hause angekommen. So, da war dann auch noch das ganze Dorf auf den Beinen dann, was ja dann eigentlich fantastisch ist, dann mit der Schütze, mit Kapelle, mit Blasmusik und was weiß ich, war alles da. War auch ganz nett, ganz lustig. Und dann bin ich mitten in der Nacht abgehauen und bin zum Angeln gefahren. Eine Woche. Das war eigentlich so geplant von vornherein. Und dann hast du erstmal so die Zeit gehabt, einfach mal das so für dich ein bisschen sacken zu lassen und einfach zu wissen, was ist da eigentlich passiert, was hast du da gemacht. Und dann war es für mich hinterher eine Geschichte, ja, bestätigen, egal wie.
Also das Angeln war vorher geplant, aber das war
alles vorher geplant. Ja, das ist so, normal, du hast ja nicht mehr viel Zeit dann. Wenn man jetzt, so wie damals auch bei uns, wir haben international bis zum Schluss gespielt, wir haben im Pokal gespielt, wir haben in der Meisterschaft gespielt, dann noch die Länderspiele vorher, du warst fast eigentlich nur auf Achse. So, dann hast du weißt, die Europameisterschaft geht bis dahin. So, wenn du dann nach Hause kommst, gehst du nächste Woche. Und bei mir war es dann halt immer so, ich habe dann immer so eine Woche für mich gehabt und das war meistens meine Angelei dann. Damals jetzt zum Glück habe ich ja hier oben gewohnt. Im Norden war es bis Dänemark nicht so weit.
Hat die eine Angelwoche dann gereicht, um diese Erfolge zu verarbeiten? Du hast ja eben schon mal angedeutet, auch ganz viele Vereinserfolge gesammelt. Wann greift man das? Und vor allen Dingen auch, finde ich noch spannend, wie blickst du eigentlich heute darauf zurück? Ich meine, das ist ja 44 Jahre her. Jetzt gerade im Zuge der EM wirst du ganz viel wahrscheinlich damit konfrontiert, dass du Europameister 1980 bist.
Ja gut, du kriegst die Bilder ja immer wieder. Im Fernsehen sind sie ja auch wieder da. Und es wird ja auch immer wieder nachgefragt. Ja, wie gehst du damit um? Für mich war es halt eigentlich immer eine Geschichte. Ich habe es ja gewollt. So muss man halt mal einfach sagen. Es war ja die Überlegung, ob ich es überhaupt nochmal mache. Ich hatte aber mit 18, 19 Jahren nicht mal die Chance, zweite Liga zu spielen. Habe ich nie gemacht. Weil es machte eigentlich für mich keinen Sinn. Ich hatte keinen Führerschein. So, die Zeiten waren ja anders. Dann für 400 D-Mark im Monat Fußball in der zweiten Liga zu spielen in Gütersloh, machte auch wenig Sinn. So, ich hatte einen Job. Da müsste ich immer von Hamm nach Gütersloh zum Trainieren, viermal die Woche dann noch fahren. Wer weiß wohin. Und dann habe ich gesagt, naja, wollte ich nicht. Dann bin ich lieber da geblieben, wo ich war. War eigentlich auch der richtige Weg, weil ich habe ja nebenbei noch Handball gespielt. Und dann kam eigentlich durch einen Zufall, dass der Bruder von Werner Lohram mit mir zusammen in Westdünn gespielt hat. Und der Werner Lohram dann irgendwann auf die schlaue Idee kam und sagte, was die bei uns können, kannst du auch. So. Und so ist das eigentlich entstanden, die ganze Geschichte. Dann hat der Didi Ferner mich mal eingeladen zum Probetraining. Hat er mir hinterher bestätigt, nach einer Woche hat er mir gesagt, ja, ich würde dich gerne nehmen, aber ich höre in Essen auf, ich gehe nach Wuppertal. Jetzt kannte ich aber Essen, 33.000 Zuschauer, hat mir also gefallen. Da habe ich gesagt, na, wenn ich eine Chance kriege in Essen, bleibe ich in Essen. Da habe ich nochmal in Dortmund, Bochum Probetrainings gemacht. Und dann hat sich das Gott sei Dank mit Essen so ergeben. Die Frage war ja eigentlich nur, mache ich es oder mache ich es nicht? Und da war der ausschlaggebende Punkt eigentlich meine Frau, weil ich habe sie damals gefragt, was meinst du? Weil ich habe ja weniger verdient als auf der Arbeit, wenn ich das jetzt übernehme. Dann ging ja um 1800 D-Mark so, und 15.000 Jahresleistungsprämie. Ich meine, das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Und da hat meine Frau damals nur zu mir gesagt, die hat gesagt, nein, das ist eine Entscheidung, die musst du selber treffen. Also ich werde mir von dir nicht vorhalten lassen, dass ich das irgendwann mal verhindert habe. Gut, und dann habe ich meinen Chef noch gesprochen, habe ich ihn gefragt, wenn das nicht funktioniert, kann ich wieder zurückkommen. Hat er gesagt, ja. So, dann war es eigentlich ohne Risiko. So, habe ich es dann gemacht und wenn du dann so im ersten, deswegen war es ja immer, viele haben immer gefragt, was waren die wichtigsten Tore? Klar, die beiden Tore bei der Euro, sie zählen natürlich für die Ewigkeit, ist auch klar, aber für mich hat für die Ewigkeit gezählt, dass ich die ersten beiden Tore in Essen gemacht habe, im ersten Bundesligaspiel und 2-1 gewonnen habe. Was wäre gewesen, wenn das nicht passiert wäre? Muss man halt auch mal so sehen. Ich habe im zweiten Spiel in Düsseldorf gespielt, habe wieder das 1-0 gemacht. Und danach hat mich der Trainer in der Halbzeit ausgewählt und gesagt, wir müssen noch viel trainieren. War auch schlau von ihm. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe in Mannschaften gespielt, auch in Essen damals, mit ob das Lippens, Bast, Loran, auch wie sie alle hießen waren. Das waren ja auch Ausnahmefußballer. Willi Lippens, meisten werden ihn heute, viele werden ihn nicht kennen, aber einer der besten Linksaußen, die man sich vorstellen kann, holländischer Nationalspieler. Und ja, und dann kommst du anschließend 3 Jahre später, bist dann hier in Hamburg. Dann spielst du dann mit Kiegen zusammen, mit Magath, mit Beckenbauer und. Das war ja immer nur ein Weg, der immer nur vorwärts ging und immer nur nach oben ging. Und das Entscheidende war, glaube ich, immer, dass ich immer die Möglichkeit gekriegt habe, auf der einen Seite das zu machen. Auf der anderen Seite habe ich Leute gehabt, ob das jetzt Branko Cevic war, nachher Happel, Ivić Horvat in Essen, die haben mir immer geholfen. Und das Größte war eigentlich immer, dass ich Spieler gehabt habe, die mich mitgenommen haben. Ich habe auf der einen Seite gewusst, ich kann ohne die nicht spielen. Die hätten ja ohne mich spielen können, wäre nicht das Problem gewesen. Aber das Entscheidende war, ich konnte auch immer wieder zurückzahlen. Das war immer so eine Geschichte auf Geben und Nehmen. Und das war eigentlich auch immer mein Anspruch. Ja, und das ist eigentlich das, was ich immer heute auch versuche, auch jungen Spielern mitzugeben oder überhaupt auch jungen Trainern mitzugeben. Das Entscheidende ist halt immer, ja, ich kann dich deckeln, wenn ich in der Position bin, so wie jetzt auch. Ich bin davon überzeugt, dass du die Qualitäten hast, dann mach es, dann mach auch Fehler. Und um diese Dinge geht es eigentlich, dass du diese Unterstützung kriegst, diese Hilfen kriegst, dass du auch dann eigenständig wirst, was deine Entscheidung angeht. Und das sind für mich eigentlich so immer die Attribute gewesen, die sich bei mir immer wieder ausgezahlt haben. Ich sage, klar, ich habe sicherlich ein gewisses Talent gehabt, sonst wäre es eh nicht dahin gekommen, aber ich musste auch viel dafür arbeiten. Und das war, glaube ich, der Schlüssel bei der ganzen Geschichte. Und deswegen bleibe ich einfach dabei. Ja, Talent ist ganz gut. Aber du musst auch mal, wenn es drauf ankommt, wirklich draufbeißen und diesen einen Schritt oder den letzten Schritt oder wenn du meinst, geht nicht mehr, noch einen Schritt machen und das zu investieren, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und vor allen Dingen, dass du eigentlich ja nie das, und das bleibt ja einfach dabei, als Einzelner hast du keine Chance, die können ohne dich spielen, aber du kannst nicht ohne sie spielen. Das musst du einfach wissen. So, und dann ist auch die Frage, was musst du dafür tun? Letztendlich musst du besser werden als andere. Und wenn du besser werden willst als andere, musst du mehr trainieren.
Gut, du, ne? Ja, du hattest nicht nur Talent als Spieler, was wir ja eindrucksvoll jetzt auch nochmal gehört haben, aber ja vor allen Dingen auch als Trainer danach, weil das, was du eben alles sehr eindrucksvoll beschrieben hast, das ist ja im Grunde die Grundlage wahrscheinlich auch, um eine Mannschaft zusammenzustellen. Du bist zweimal auch als Trainer Europameister geworden, 2008 mit der U19 und 2009 mit der U21. Hast du nach den Prinzipien denn auch so die Mannschaft zusammengestellt? Also viel auch darauf geachtet, man muss ja nicht unbedingt immer nur die qualitativ Besten vielleicht mitnehmen, sondern dass es auch eine Truppe wird, die dann bei so einem Turnier auch in kurzer Zeit zusammenwächst und einen Titel holen kann.
Naja, man muss... Ich sage es mal andersrum. Klar, am Ende, wenn man jetzt so zurückblickt, ist das alles in Ordnung. Aber ich habe auch Lehrgeld bezahlt, muss man halt auch sagen. Ja. Es ist nicht immer alles glatt gelaufen. Es gab auch Vereine dabei, die eigentlich nicht rund und so gelaufen sind, wie ich das gerne gehabt hätte oder wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie gesagt, um etwas zu erreichen oder zu machen, habe ich ja eben versucht zu erklären, brauchst du eigentlich beides. Das ist immer eine Geschichte, dass du es alleine nicht kannst. Du musst es dann eben halt auch als Trainer, bist du ja auch nicht alleine. Du hast einen Co, du hast einen Fitnesstrainer, du hast einen Torwarttrainer. Es ist immer eine Geschichte, sage ich jetzt mal, wie gut ist der Staff dahinter auf der einen Seite und wie gut ist die Kommunikation untereinander. Gehen wir ehrlich miteinander um? Das ist immer so für mich der entscheidende Faktor. Können wir uns auch ehrlich die Meinung sagen? Und stehen wir dazu oder stehen wir nicht dazu? Und haben wir ehrlich genommen, sage ich mal, auch die gleichen Ziele? Ja, ich meine, ich bin auch Egoist, ich will gewinnen und muss ja auch was für mich dabei rauskommen bei der Geschichte. Aber letztendlich kommt immer nur dann was dabei raus, wenn wir wirklich alle in eine Richtung gehen. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor.
Wie hast du das bei den Jugendnationalmannschaften geschafft?
War es ähnlich. Nochmal die Jungs, egal ob Jungs oder Mädels jetzt. Am Ende ist es immer wieder eine Geschichte, was Fehlerkultur angeht, dass sie Fehler machen dürfen, dass du sie deckelst auf der einen Seite, dass du ihnen helfen kannst auf der anderen Seite, es zu vermeiden. Du kannst sie teilweise vorher darauf aufmerksam machen, aber du musst sie lassen. Und vor allen Dingen, du musst eigentlich, bleibe ich dabei, ich glaube ganz einfach, dass das der Schlüssel war, immer wieder, du musst ehrlich mit ihnen umgehen. Und ich stehe eigentlich immer so auch auf Spielern, sagen wir, die auch eine Meinung haben zu irgendetwas, was sie da tun. Wenn einer meint, das geht so besser, dann soll er es machen. Wenn nicht, dann werden wir es korrigieren. Oder ich kann ja dann auch helfen zu korrigieren. Und auf der anderen Seite, nein, es wird immer eine Geschichte sein, glauben und können. Das musst du in Einklang bringen. Das heißt also auf der einen Seite, sie müssen dir vertrauen. Und du kannst ihnen vertrauen. Ich denke mal, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und das ist letztendlich eine Geschichte, ist, sag ich mal, klar, leicht ist es immer, wenn du gewinnst. Leicht ist es immer, wenn du einen Titel hast. Leicht ist es immer dann, wenn andere Angst vor dir haben. Aber macht ja, das musst du dir erarbeiten. Geschenk kriegst du dann nichts. Und um diese Dinge geht es eigentlich. Und die Kunst wird es dann immer wieder sein, am Ende des Tages, egal was du erreicht hast, du fängst immer wieder bei Null an, du musst wieder bestätigen. Hm. Das muss eigentlich jedem klar sein. Die Saison letztes Jahr interessiert keinen Menschen mehr. So, die neue Saison, ob das jetzt hier beim HSV ist, wird wieder heißen, aufzusteigen. Ende. Ich brauche auch kein anderes Ziel nennen. Das sind halt einfach die Dinge. Und genauso sehe ich es, wenn ich in die Europameisterschaft gehe, so wie jetzt auch, die deutsche Mannschaft, dann kann es für mich doch nur ein Ziel geben, auf den Titel zu spielen. Ob ich es schaffe oder nicht, das ist dann die zweite Sache erstmal. Aber meine Zielsetzung ist klar, von einem Spiel zum anderen zu sehen, dann letztendlich versuchen auf den Titel. Und das Gleiche wird jetzt bei Olympia sein, bei uns mit den Mädels. Wir haben gezeigt, was wir können. Wir wissen aber auch, was da auf uns zukommt. Wir sind ja nicht so, dass wir denken, wir sind unschlagbar oder was, sondern wir wissen schon, dass die anderen das auch können. Aber dann wird sich am Ende immer nach 19 Minuten zeigen, haben wir alles investiert, haben wir alles gemacht. Und wenn dann der andere besser ist, kannst du es ja akzeptieren. Ist ja auch kein Problem. Aber das Ziel, denke ich mal, und das ist eigentlich wichtig, das Ziel heißt eigentlich von Anfang an selber zu bestimmen, selber zu machen, zu entscheiden und das Spiel zu gewinnen. Und das von einem Spiel zum anderen dann auf Titel zu spielen. Alles andere wird nicht funktionieren. Weil du brauchst ja keine Gedanken machen über den Gegner, den du in 3 Wochen hast. Weil du musst ja erstmal die Spiele davor gewinnen.
Bist du es genauso angegangen, 2008 und 2009, und wählt man dann trotzdem den einen oder anderen Charakter aus, wo man sagt, jo, der verkörpert genau das? Ja. Wer kommt dir da so in den Sinn, wenn du zurückdenkst?
Ich habe viele gehabt. Ich habe immer gerne so eigenständige Typen gehabt. Jerome Boateng zum Beispiel, sein Bruder ist genau das Gegenteil. So, dann hast du immer welche gehabt. Füllkrug war auch von sich dermaßen überzeugt. Es gibt einige, dann hast du so einen Gonzalo Castro gehabt, der in sich gekehrt, so ein stolzer Spanier ist, der aber für Deutschland gespielt hat, ein überragender Fußballer ist. Und diese, sag ich mal, und das ist ja nachher auch, sag ich mal, immer so ein bisschen die Kunst, sag mal, diese Charaktere zusammenzuführen. Und deswegen sagt er eben, deswegen dieser Spruch, bleib's ja, ich habe ihn ja auch gelernt, dieser Spruch eigentlich, die können ohne dich spielen, ja, das ist halt so, das ist egal, wie du heißt. Also Portugal kann auch ohne Ronaldo spielen. Die Argentinier konnten auch ohne Maradona spielen. So, und ersetzbar ist eigentlich jeder, das muss man einfach wissen. Und ich glaube, das ist dann die Stärke, was eigentlich auch Mannschaften ausmacht. Zum Beispiel, wer mich auch immer wieder fasziniert hat, ob das jetzt ein Jupp Heynckes war in München, wie er alles zusammengepackt hat, ob das ein Robben, Ribéry und. So, gleiche Jürgen Klopp in Liverpool. So, es geht um Führung, Vertrauen, mitnehmen und dann eben halt auch einfordern. Und dann am Ende musst du halt wirklich versuchen, etwas zu schaffen, wo alle wirklich in eine Richtung gehen. Dass das nicht einfach ist, weiß ich auch. Wenn es einfach wäre, könnte es jeder machen. Das ist halt eben das. Und dazu gehört einfach auch eben genügend Kommunikation, immer wieder nachzuhaken, nicht mit Kleinigkeiten zufrieden zu sein und Fehler auszumerzen.
Gibt es auch Grenzen dann, was so Kommunikation und Typen angeht, dass man sagt, na okay, aber 3 Ronaldos verkraftet die Mannschaft jetzt vielleicht auch nicht?
Ja, natürlich. Ja. Das ist ja normal. Immer eine. Da muss mal einer auf der Bank sitzen. Geht auch nicht. Das gehört halt dazu.
Wie viel Zeit hast du dir damals so genommen, um das zusammenzustellen auch so bei den Mannschaften, so besondere Charaktere oder kann, auch nochmal?
Also da kann ich dir nicht sagen, das geht bei mir Tag und Nacht dann.
Ja.
Ich habe manchmal, zu meiner Zeit war es ja, am Anfang war es ja teilweise, hast ja noch diese Computer gehabt oder die Handys noch nicht gehabt, da ging es ja noch mit Aktenordner und Papier. Ich kann mich erinnern so an einige Dinge, bevor diese Europameisterschaft U19 gelaufen ist. Damals haben wir mal im Flur gesessen, Nürnberg und ich. Michael Oehrling war auch dabei. Haben wir im Flur gesessen, haben die ganzen Akten ausgepackt, die Spiele nochmal durch und das nochmal und nochmal geguckt. Und der hat gespielt, das hat gespielt, das hat gepasst, das hat nicht gepasst. Da lag alles voll. Ja, da denkst du auch immer, normalerweise macht er doch gar keinen Kopf. Du weißt eh, sie können's. So. Lass gehen und dann gucken wir mal, was passiert. Das war ja, das ist ja auch immer so. Was machst du in der letzten Trainingseinheit als Trainer? Wenn du dann anfängst, da nochmal alles reinzupacken, weil ich denke, auch heute, manchmal denke ich, weniger ist mehr. Weil jeden, den du heute hast, auch junge Spieler, die wissen alle, was schon Training ist. Klar, die wissen vielleicht nicht, wo die Grenze ist. Aber auch bei uns beim HSV, wir haben auch viele gute Junge. Du musst halt an die Grenze gehen, du musst halt weitergehen. Das heißt also, nicht mit irgendetwas zufrieden zu sein, nicht hier jetzt aufzuhören oder zu weinen, das reicht schon. So. Und wir haben einige dabei, die sind Jugendnationalspieler, auch da muss der Weg weitergehen. Wir müssen erstmal bestätigen, dass sie weitergehen, von der U17 in die U19, von der U19 in die U21. Das sind ja alles Wege, die du gehen musst. So, und da musst du halt auch mal für dich überlegen, da hilft dir auch kein Berater. Musst du halt auch mal für dich überlegen, am Ende des Tages, und das ist das, was den Jungs auch immer versuchen beizubringen, wer hilft dir denn eigentlich? Ja, jetzt kann ich dir helfen, kann dir die Mama vielleicht helfen, aber in erster Linie helfen doch deine Spieler, oder? Die helfen dir doch dahin zu kommen, dass du Nationalmannschaft spielst. Und nicht der Spielerberater und nicht diese Geschichten. Das sind ja halt diese Dinge, wo man die Jungs eigentlich immer wieder anhalten muss, dass die dafür verantwortlich sind. Und am Ende ist es immer ganz gut, wenn du Entscheidungen triffst, die du auch selber vertreten musst. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann weißt du es, dann machst du es beim nächsten Mal nicht mehr. Und wenn du was richtig gemacht hast, kannst du grinsen, kannst dich freuen und kannst es vielleicht weitergeben.
Hast du das Gefühl, dass das allgemein so modern Fußballer bei den jungen Generationen so ein bisschen verloren geht?
Nö, habe ich eigentlich nicht. Die Frage ist halt nur, forderst du es ein? Viele sagen immer, heute sind die anders. Ja, aber dann sage ich, dann bleibt doch ganz einfach, wer macht die denn? Wir machen sie doch anders, oder? Wir erziehen sie doch, wir geben ihnen doch alles, wir tun es doch, wir sind doch diejenigen. Da müssen wir uns wieder hinterfragen. So, und das sind eigentlich die Dinge, die dann eben halt auch zum Tragen kommen, wenn du dich hinterfragst. Und nochmal, es ist doch immer gut, wenn du Input kriegst oder wenn dir irgendeiner sagt, dazu würde ich nicht machen. Ich brauche keinen Co-Trainer, der mir alles zugesteht, der sagt, ja, okay, läuft. Nein, ich brauche einen Kollegen neben mir, der eine eigene Idee hat, der auch sieht, was Sache ist, der mit mir das zusammen vertritt, mit dem ich das zusammen bespreche. So. Ich habe ja gute Trainer gehabt, muss ich halt dazu sagen. Der eine war ein Diktator, der andere, so wie Hans Happel, der hat dich mitgenommen. Ne? Der hat mir gesagt, setz dich mal hin, sagt er, wo ich nach Österreich kam, damals hat er, wenn wir mit den Jungen spielen, sagt er, und verlieren, dann wissen wir, warum. Aber wenn ich jetzt mit den alten Spielern verliere, dann weiß ich nicht, warum. Weil normal müsste ich mit denen das Spiel ja gewinnen. So, und das sind alles so Dinge gewesen, wo du dann auch mal drüber nachdenken musst. So für dich, da war ja ein junger Trainer. Das waren so Dinge, die mir dann auch geholfen haben. Aber nein, am Ende bleibe ich dabei. Geht es wirklich darum, sage ich jetzt mal, was wollen wir, was machen wir, wie gehen wir miteinander um? Sind wir in der Mannschaft, stehen wir zueinander. Es ist das Einfache. Kann ich einen Ball von A nach B spielen? Wenn der vorne in der Mitte vom Tor frei läuft und ich kann den Ball da nicht hinspielen, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht, oder? So, ich meine, wir trainieren jeden Tag. So, und wenn einer läuft, den muss ich auch treffen können. So, das sind ja halt so Dinge, wo ich dann einfach immer sage, und wenn ich es nicht kann, muss ich es üben. So, und das ist das gleiche Kopfballspiel. Das tut zwar manchmal weh, wenn der andere auch dagegen haut, aber ich sag mal, wenn du Kopfball spielen kannst und wenn du es hinkriegst, haben wir gesehen, geht es. Und der wollte den da hinsetzen. Er hat ihn auch dahin gesetzt. Ist mit einem Bein abgesprungen. So.
Sind aber halt einfach Dinge. Schafft man das auch noch während des Turniers, solche Sachen zu verbessern, oder geht es da wirklich innerhalb der Tage, die man dann als Gruppe zusammen verlebte, eher darum, das alles zu organisieren und nicht mehr so im Detail daran zu arbeiten?
Die Details musst du Tag für Tag, Woche für Woche.
Muss man drauf haben.
Ja, immer, einfach immer wieder. Weil es sind ja viele dabei, ist ja auch bei unseren Jungen auch, wenn dann siehst du, du hast jetzt viermal geflankt. Oder wir machen ja auch Training. Na komm, so die drei laufen, die drei laufen in der Mitte ein. Also die laufen achtmal ein und nicht einer wird getroffen. Also müssen wir es vielleicht etwas leichter machen, oder? Dann stellen wir den dahin, dann machen wir die Entfernung nicht so weit. Das ist halt die Frage, was trainiere ich dann? Wie viel trainiere ich dann? So. Ich meine, er muss ja nicht, wenn jetzt Training ist, auch bei den Kids, so, das ist meine Training, ist, habe ich mein Programm durchgezogen als Trainer. So, und dann kommen die Jungs da sowieso mal, können wir noch, können wir nicht, können wir noch. Ja, natürlich könnte, aber dann sinnvoll. Und nicht einfach nur da aufs Tor ballern und irgendwie und mal vielleicht treffe ich oder. Nein, dann mach doch das, was sie nicht kann. Da ist ja nichts anderes auch, wenn ich dieses Anhalten, ja, vielleicht ist es manchmal ein bisschen zu viel, aber ich sage zum Beispiel, nimm die Halbzeitpausen. Du siehst dann die Ergänzungsspieler, die ja nicht im Einsatz sind, die laufen manchmal. Aber was machen sie da? Die sollen sich vernünftig aufwärmen. Trainier doch das, was du nicht kannst. Spiel saubere mit Doppelpässe, lange Bälle, aber dann spiel sie auch so, dass sie auf dem richtigen Fuß ankommen. Also einfach, sag ich mal, die Ziele auch selber definieren, selber versuchen, besser zu werden. Um diese Dinge geht's.
Und dafür auch eine Halbzeit nutzen sogar.
Ja klar, das ist so logisch. Ich meine, dass man mal rumalbert und halpelt und Spaß hat, da bin ich auch dabei. Das ist, am Ende ist es ja eine Geschichte, je besser ich bin, je mehr Spaß macht's doch. Und je öfter ich gewinne, je mehr Spaß habe ich doch. Ich habe doch nur dann Spaß, wenn ich gewinne. Wenn ich verliere, weiß ich nicht, ob da einer großartig Spaß hat.
Wenn wir nochmal bei Spaß und Gewinn sind, so nochmal auf die Turniere zu blicken, 2.8 und 2.9, verändert sich denn so ein bisschen was von der Teamführung, je weiter man kommt und wenn man auch vor einem Finale steht? Also wie ist da so deine Erinnerung? Es gibt ja diese eine nette Anekdote, glaube ich, dass du sogar mal Spieler vor einem dann wichtigen Finalspiel bei McDonald's noch gesichtet hast und hast du deinen Trainerkollegen gesagt. Lass mal gerade sein, ne?
McDonald's gewinnt auch manchmal Europameisterschaften. Das ist, nochmal, ist ja nicht abhängig davon, ob du diesen Hamburger isst oder nicht isst. Sondern ist ja das Einzige, was ist, und da musst du zumindest mal drüber nachdenken. Ich habe ja nichts gesagt oder es ja laufen lassen. Ich bin dann nur hinterher, habe ich gesagt, ihr wisst schon, dass ich ganz schöne Bauchschmerzen gehabt habe, oder? Aber haben sie natürlich gesagt, wieso Trainer? So, war doch klar. Ne? Ja, ich sage, war klar. Er ist halt, aber schlau ist das, den Abend vorm Finale zu McDonald's zu gehen und das in Schweden. Ich sage, jetzt tut mir einen Gefallen, jetzt überleg mal, jetzt lass nur mal dieses Fett schlecht gewesen sein oder irgendwas. Und ich habe 5 Spieler oder 6 Spieler, die auf einmal mit Magenproblemen da auf der Bank sitzen und können nicht spielen nächsten Morgen. Das sind dann natürlich so Dinge.
Haben sie reagiert?
Ja, ist ja nichts passiert. Ja.
Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen, ne?
Aber, ja. Du kannst da so drüber weggehen, aber ich glaube schon, dass ein paar dabei waren, also 3, 4, 5, die haben schon überlegt, vielleicht der hat doch nicht ganz Unrecht. Und das ist ja so halt, auch wenn man längere Zeit, sagen wir, mit Menschen zu tun hat, dann wird man ja auch eingeschätzt, dann kannst du es ja auch einschätzen. Du kannst ungefähr Reaktionen voraussagen. Und vor allen Dingen, sagen wir so, als Trainer hast du eine gewisse Erfahrung gegenüber den Jungen. Und kannst schon einschätzen, weil du einige Situationen hast, so ähnlich schon mal gehabt oder kennst du. Und ich war eigentlich nie jemand, ich habe gesagt, wie sieht das aus? Wann ist Bettruhe? Haben die mich immer, ich gesagt, ja klar, Trainer, 10 Uhr. Bist du morgen früh ausgeschlafen? Dann ist ja gut. Ja, oder? Ich sage, was heißt ja oder, sage ich. Ja, aber ich sag, du musst doch wissen, wann du ins Bett musst, oder? Ja, normal ist 10 Uhr. Ja, ich sage, gut, dann geh doch ins Bett. Da haben sie natürlich dann Schwierigkeiten mit, weil es kommt keine Vorschrift, dass einer sagt jetzt, oder ich habe dann gesagt, so, aber 11 Uhr will ich hier keinen mehr sehen oder so. Nein, ich habe sie gefragt, habe dann immer gesagt, ja gut, was, was soll man denn machen? Was müssen wir denn tun? Ne? Und das ist die Frage, einfach immer wieder sie auch mitzunehmen. Nicht immer nur zu liefern, hinzustellen und zu sagen, das. Ich brauche nicht unbedingt welche, die nur Programm ablaufen. Ich will auch die welche Spieler haben, die die eigene Entscheidung treffen. Die für sich kreativ werden und auch drüber nachdenken, warum, weshalb, richtig ja oder nein. Ne? Und um diese Dinge geht es eigentlich. Und das ist ja nicht nur auf dem Platz, sondern ist ja auch neben dem Platz. Ob es jetzt, meine, bei den Jungen auch, ich habe hier beim HSV einen gehabt, den Namen sage ich jetzt nicht. So, der schreibt hier, schreibt mir in Dubai oder in Abu Dhabi, schreibt er seine Klausuren. Ja, schreibt die Dinger mit Zweien und Einsen oder 1,3 und was weiß ich. So. Und dann kommen wir nach Hause und ich habe mal so eine Aussage getroffen, wer die Schule schmeißt, fliegt. Bei mir, ne? Also wir hatten damals so eine Serie, war aber nicht bei mir, sondern bei den anderen Mannschaften waren so 1, 2, 3, die gesagt haben, nee, sie machen nur noch Fußball. Und bei mir wussten sie es alle. Das war immer so. Und dann lese ich in der Zeitung, dass der hier mit dem HSV und so weiter Vater, Vertrag abgeschlossen hat für die Profis und er sich jetzt komplett auf das Ding konzentrieren will. Einer der besten Schüler. Haut der mir die Schule dahin. Hat bei mir kein Länderspiel mehr gemacht. Ganz einfach. Habe ihn darauf angesprochen, habe ich gesagt, ihr habt es ja nicht alle, oder? Und keine Chance. Der Vater und der Sohn haben dann beschlossen, dass das so ist. Und dann kommt das genau zum Tragen, was ich dann gehabt habe. Der hat 2-3 Mal gespielt, dann eine schwere Verletzung gekriegt, ein halbes Jahr ausgefallen. Dann haben sie ihn verliehen ins Ausland. Und dann war es ein weiter Weg. Und das sind halt einfach so Dinge, wo ich einfach immer wieder sage, ja, macht dir Spaß. Aber der Spaß muss eigentlich für mich am Ende positiv sein. Das ist negative Erlebnisse, kriege ich genug, wenn ich mal irgendwas verkehrt gemacht habe. Aber nein, für mich muss ich sagen, das stärkt mich, wenn ich es positiv gestalten kann, machen kann, tun kann und vor allen Dingen, wenn ich es kombinieren kann. Ich meine, da muss ja auch für das Leben danach gerüstet sein und da schmeiße ich ein Abitur nicht weg für. Das sind halt so Sachen. Und ja, ist heute nichts anders. Zu Hause auch, bei der Enkelkind auch. Ich sage, mach einen vernünftigen Abschluss. Ich erwarte ja nicht, dass das muss ja nicht 1-0 sein oder 1-3. Aber wenn ich meine Mädels sehe, sag ich mal, die haben alle noch Fernstudium nebenher, die machen hier noch was, zur Not machen sie auch noch einen Häkelclub auf. Ja, man lacht, aber sie haben eine Idee. So, das ist für mich immer wichtig, dass die sich auch noch anderweitig beschäftigen. Weil du kannst nicht einfach nur immer gehen, gehst ins Trainingslager und immer nur Fußball, 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 Fußball. Nein. Das Leben besteht auch aus anderen Dingen.
Sprichst du deine Mädels an? Gutes Stichwort. Nach den ganzen EM-Titeln, von denen wir jetzt gesprochen haben, wollen wir auf Olympia gucken. 2024 jetzt in Paris und für dich ja sogar schon das zweite Mal, denn du warst auch 2016 in Rio dabei. Da mit der Männermannschaft und sogar Silber gewonnen. Nimm uns da mal mit. Fangen wir mal mit 2016 an. Olympia, was ist das für ein Erlebnis? Ich glaube, war für dich auch so eine Herzensangelegenheit, da mal noch dabei zu sein.
Ja gut, ich habe ja damals nicht gewusst, was ist Olympia eigentlich. Klar habe ich ja gewusst vom Fernsehen her. Aber wenn du es dann vor Ort live erlebst, so wie wir in Brasilien auch, du startest praktisch vor Olympia schon. Du kommst also nicht, sag ich mal, zur Eröffnungsfeier ins Stadion. Wir haben ja schon 2 Tage, 3 Tage vorher gespielt. Hatten dann schon die ersten Spiele und mussten dann den Weg gehen. Und wir wussten, wir kommen nur, wenn wir ins Endspiel kommen, ins Olympische Dorf. Da haben wir gesagt, da müssen wir hin, ist ja ganz einfach. So, und sind also diesen Weg auch gegangen. Und da muss ich halt sagen, da war es auch Hansi Flick dabei, Markus Sorg dabei, Banovic, die heute schon einen Riesensprung gemacht haben in ihren Karrieren, die bei uns dabei waren, Klaus Dompforde. Und da war es halt auch einfach eine Geschichte, auch mit Thomas Nürnberg, dass wir von Anfang an die Jungs so programmiert haben, dazu eigenständig, selbstständig. Weil wir haben gewusst über die Olympioniken, die anderen, dass das sich da komplett anders verhält. Da musst du teilweise von der Unterbringung, bist du mit dem Bus gefahren, bis zu einem gewissen Parkplatz, da musstest du deinen Bus suchen, wo du um die und die Zeit dann zum Training gingst. Also das war alles dann selbstständig. Und mit Essen war es genauso. Also da war es jetzt nicht so, wie wir das kennen. Da sagen wir, okay, wir haben den Platz gebucht dahin, das Essen ist fertig. Und nein, es war alles. Und das war Gott sei Dank, sag ich mal, die Vorrunde ganz ordentlich. Und von da ab ging das dann los. Dann kamen wir ins Olympische Dorf und da muss halt einfach sagen, glaube ich, die Eindrücke, die jeder da mitgenommen hat, die waren sind schwer zu beschreiben, aber die waren auch für mich sensationell. Also deswegen habe ich einfach gesagt, also wenn mich nochmal einer fragt, Olympia, ich laufe auch hin, das ist nicht das Problem, will ich allemal wieder unterschreiben, weil wenn du dann so Leute wie Urs Bolt siehst, dann kommen die da kommen 200 Leute im Schlepptau mit, dann siehst du die Basketballerin da von Kuba, dann siehst du die Amerikaner, dann siehst du auf einmal die Sprinter bei den Jungs, bei den Mädels, die Kanuten und vor allen Dingen in einer Art und Weise zusammenleben, ganz offen, diese Mensa, wo wir gegessen haben, der ist groß wie Stadion. Ganz rundherum kannst du gehen, sämtliche Buffets in allen Herren Ländern hergerichtet. Dann hast du in der Ecke irgendwo, hat dann der Pfarrer aus aus Russland, hat so seinen Schrein da aufgebaut, wo die Jungs beten können. Dann hast du die Moslems auf der anderen Seite da. Das findet alles so dazwischen statt teilweise. Und das ist dann, ja, du weißt eigentlich nicht, wo du hingucken sollst. Es ist ein Leben da drin, was eigentlich sensationell gut ist, auch rund um in diesem ganzen Campus, nicht nur beim Essen, sondern auch da im olympischen Dorf, dann auch mit deutschem Haus und so weiter. Das war eine Erfahrung, die kannst du eigentlich so nicht wiedergeben, die musst du eigentlich erleben. So, und deswegen war es für mich jetzt auch eine Geschichte, einfach mal zu sagen, okay, meine Mädels da rumgeklappert haben und gesagt haben, machen wir mal, tun wir mal, habe ich gesagt, okay, also die Mädels müssen einfach dahin nach Olympia. Und das war das erste Ziel. Wir haben jetzt die Chance, wenn wir Gruppenerster werden, kommen wir schon fürs Halbfinale darüber, nach Paris. Und dann hätten wir vielleicht noch ein paar Tage mehr, aber wir gucken mal erst, wollen wir mal einen Schritt nach dem anderen machen. Also Olympia, muss ich halt einfach sagen, war für mich eine Erfahrung, die ich absolut nicht missen will und auch nicht möchte. Und deswegen habe ich gesagt, für mich auch nochmal wirklich ein richtiger Anreiz gewesen, dahin zu kommen.
Und das war auch der Grund, warum du das Engagement auch angenommen hast über den DFB auch?
Ja, zum Teil? Auch. Ja, ich war mir jetzt nicht ganz so sicher am Anfang, aber schuld war eigentlich Jonas. Ne, weil sie haben wohl Jonas Bolt so ein bisschen auch genervt und gemacht, nicht nur der DFB, sondern auch einige Mädels. Und dann haben wir beide hier oben gesessen und haben uns unterhalten. Ich gesagt, ja, aber wie soll das gehen jetzt? Jedes Mal 14 Tage am Stück wieder weg. Dann wieder die Vorbereitung, dann wieder 14 Tage. Dazu kommt ja noch die Qualifikation und dann haben wir uns hinterher darauf geeinigt, dass wir das ein bisschen anders regeln. Dann habe ich ja noch, ist ja Julia noch dazu gekommen, sodass wir da so ein bisschen was auffangen konnten. Und jetzt haben wir, weil wir waren ja eh in dieser Geschichte, dass wir umstrukturieren wollten und bis zu diesem Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, mach's. Und dann war es noch einfach von meiner Seite aus klar, dass Thomas Lörmech mitgeht. Und wo haben wir dann praktisch eigentlich die alte Crew, Britta Karlsson, die früher ja in Wolfsburg war als Dritte, die ist dann auch mitgegangen. Also die war eh noch da. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es. Und jetzt haben wir dann, wir haben eigentlich das Soll haben wir erfüllt, also Olympia haben wir erreicht. Und dann haben wir gleichzeitig jetzt die ersten vier Spiele in der Qualifikation für die Europameisterschaft und Nations League haben wir auch gewonnen, sodass wir da eigentlich auch schon durch sind, ne, dass wir das auch erreicht haben. Und jetzt können wir uns eigentlich ganz gezielt nach dem Urlaub, hoffe ich, die Mädels, die wissen eigentlich Bescheid, was zu tun und zu lassen ist jetzt, dass wir uns dann in 14 Tagen sehen und treffen und dann die beiden letzten Spiele noch machen aus der Qualifikation für die Europameisterschaft. Wo wir auch noch mal ein bisschen was probieren können und dann gehen wir nach Marseille.
Und genau, Marseille ist dann aber nicht das Ziel. Das Ziel ist dann doch Prinzenpark in Paris wahrscheinlich.
Machen wir ganz einfach erstmal so, dass wir Urlaub machen und dann die Vorbereitung machen. Und dann machen wir das erste Spiel in Island. Von Island dann zurück nach Hannover. Dann machen wir das zweite Spiel gegen die Österreicher noch. Dann gehen wir 3 Tage nach Hause oder 4. Und dann reisen wir ganz normal wieder in Düsseldorf an, vielmehr in Frankfurt an und gehen dann von da aus dann nach Marseille. Mhm.
Australien ist der erste Gegner, 25. Juli.
Jop.
Und dann 12 Mannschaften an 7 Standorten. Das wird dann ja auch eine Herausforderung, das alles auch logistisch zu organisieren.
Ja, aber das ist jetzt, bei uns ist jetzt, haben wir noch Glück gehabt von der Gruppenauslosung, weil wir haben sofort 2 Spiele in Marseille hintereinander. Das andere ist in
Saint-Étienne.
In Saint-Étienne, genau. Saint-Étienne. Und dann werden wir sehen, sind wir Erster oder Zweiter. Ja.
Wie bereitest du dich da auf die Gegner so vor?
Ja, ich kenne sie schon. Wir haben ja jetzt schon, wir haben ja ungefähr gewusst, wer ist frühzeitig geplant, wer ist da. Dann haben wir auch, in der Beziehung sind wir ja weltweit vernetzt, da gibt es keine Probleme. Da kann man sich Spiele runterladen, reingucken. Wenn auch zwei Analysten, die wirklich die Spiele dann so ausschneiden, nach dem, was er an Vorgaben hat von uns, was wir unbedingt sehen wollen, worum es geht. Also bleibt ja immer gleich, sagen wir, Grundaufstellung, Standards und so weiter, defensiv, offensiv. Also, aber da wird große Überraschung wird es ja nicht geben, weil es wird, bleibe ich einfach bei, Olympia wird eine Geschichte, die über Spielgeschwindigkeit und Körperlichkeit entschieden wird. Da geht nichts dran vorbei.
Okay. Und wie viel Platz nimmt denn so ein Drumherum-Planung eigentlich ein mittlerweile? Also bei der WM 2014, bei den Herren wurde damals dieses Camp so gelobt, dass sie da besonderen Ausgleich auch hatten. Wie schafft man das denn bei Olympia mit so vielen Standorten auch? Oder wie viel Stellenwert nimmt das ein?
Ja, Stellenwert ist ja hoch. Also von der Einschätzung her, was die Mädels angeht, ist der Stellenwert ja absolut nach oben geschraubt. Nein, also was nimmt das ein? Meistenteils passiert das ja nicht in der spielfreien Zeit oder was weiß ich, so wie jetzt. Naja, also wir sind ja auch wieder am Ende, wir sind ja schon wieder in der Vorbereitung der neuen Saison. Zu damaliger Zeit, wo wir da hingefahren sind, war es glaube ich im Oktober. Das ist ja auch immer so ein Zeitpunkt, wo du mitten in der Saison bist. Die Männer, da stellt kein Mensch frei. Bei den Frauen ist aber der Abstellung Pflicht. Das darf man nicht vergessen. So, und deswegen bei uns jetzt geht es eigentlich darum, dass wir nach diesen Nations League Spielen, also Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft, mit den Mädels wirklich alle Einzelnen gesprochen haben, die da in Frage kommen, was wir wollen, was ihre Aufgaben sind und so weiter. Und haben die Mädels dann auch in der Form mitgenommen und sie gefragt dazu, ihr müsst uns auch sagen, was wollt ihr? Wollt ihr bis da oben hin oder wollt ihr nicht bis da oben hin? Ich meine, klar, sagt dann jeder, ja, ist auch klar. Aber die Frage ist, sie müssen auch wissen, was sie dann tun müssen. So. Und um diese Dinge ist es jetzt einige gegangen und jetzt ist es halt immer wieder, dass die Kommunikation untereinander läuft, ob das mein Fitnesscoach ist oder mein Videoanalyst ist. Die Mädels fragen jetzt schon selber nach, hast du schon was, können wir schon mal drüber gucken und kriegen wir das? Und ich habe viele Mädels, die zu dritt, zu viert zusammen in Urlaub fahren und. Also danach zusammen da trainieren, teilweise sich jetzt, und da muss ich sagen, Kompliment an die Mädels, sich dann auch selbst noch einen Fitnesscoach mitnehmen. Also das ist dann schon professionell, was sie da ableisten und machen und tun. Und deswegen bin ich da, also will ich jetzt über diese Vernetzung, die du ja mit dem Computer hast, wo du das auch mal sehen kannst wieder und mit Telefonieren. Einige sind ja jetzt auch noch bei den Übertragungen da drin als Experten.
Stimmt.
Ja, kommt auch noch dazu, finde es ganz gut. Und nein. Und auf der einen Seite Erholung, auf der anderen Seite aber auch zu wissen dazu, dann geht es wieder los. Ne? Und ich bin da eigentlich guten Mutes, dass die also wirklich topfit da ankommen nachher.
Klingt nach einer guten Vorbereitung. Wann geht es denn konkret wieder los?
Wenn es so wird, heute in 14 Tagen.
Okay.
Und grundsätzlich nochmal deine Erwartungen an dieses Großereignis Olympia, sind die dann ähnlich wie das, was du in Brasilien erlebt hast, dass du sagst, okay, erstmal Vorrunde, kleines Turnier an vielen Standorten und dann aber olympisches Dorf und viel sehen in Paris an anderen Athleten.
Das Ziel Olympia haben wir erreicht. Mhm. Okay, da sind wir schon mal. Also die Europameister haben wir auch erreicht. Jetzt haben wir noch 2 Spiele, die Pflichtspiele. Die werden wir auch noch gewinnen. Also das ist das Erste. Und wir werden mit dem ersten Spiel anfangen. Das heißt, wir haben 4 Tage Zeit, um es dann nochmal vorzubereiten auf Island. So, von Island kommen wir dann nächsten Tag zurück. Dann haben wir noch das Österreich-Spiel in Hannover. Da gehe ich mal von aus, dass wir da über 30.000 Zuschauer haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon 6 oder 27.000 verkaufte Karten. Und das ist auch meine Hoffnung eigentlich mal einfach mal, dass das Ding ausverkauft ist. Ich glaube, gehen 47 oder was rein. Mhm. Wird schwierig, aber egal. So, So, und danach machen wir dann nochmal, am nächsten Morgen gehen wir nochmal nach Hause, 3 Tage. So, und dann reisen wir ganz normal Frankfurt an. Und dann geht's darüber. Und dann gehen wir von einem Spiel zum anderen. Also wir nehmen die beiden Spiele schon mal. Wir werden, denke ich mal, unsere 22, 23 Spieler, wie wir sonst auf die Spiele haben, auf diese beiden Spiele mitnehmen und nachher dann auf 22 reduzieren und 18 dürfen nachher im Prinzip als Gesetz dann an dieser Olympiade teilnehmen. Und die anderen 4 müssen dann eben, wenn wir spielen, auf der Tribüne sitzen.
2016 hat es ja ganz, ganz knapp nicht mit dem Olympiasieg gereicht, im Finale den Brasilianern unterlegen gewesen, Elfmeterschießen. Ist das am Ende dann sogar fast zweitrangig, wenn man die Medaille, die Silbermedaille hat und dieses Erlebnis? Oder wie blickst du darauf zurück?
Wir haben ja einige Gold gewonnen. Auch wenn es nur Silber war, haben wir gesagt im Nachhinein, A, aufgrund der Tatsache, dass wir im Vorfeld praktisch, wir hatten keine Freistellung, wir mussten halt sehen, praktisch alles neu zusammenstellen, die Mannschaft. Der Vorteil war eigentlich, dass ich eigentlich immer große Kader gehabt habe beim DFB, dass ich gewusst habe, okay, ich habe auch noch 20 dahinter und der kommt noch in Frage oder der kam noch in Frage und. Und das hat eigentlich perfekt funktioniert. Wir konnten auch 2, 3 Ältere mitnehmen, haben wir auch gemacht mit Nils Pedersen und so weiter und die Benders. Und die beiden Jungs haben wir dann damals auch, wie Nils auch, weil es ja im Oktober war. Ja. Die Jungs haben von vornherein gesagt, die haben ja damals den Verein gewechselt, der eine in der Dortmund, der andere in Leverkusen. Sie kommen nur, wenn sie auch Olympia machen dürfen. So, die waren halt freigestellt. Das geht auch. Und die waren auch lebenswichtig. Nils Pedersen, die beiden Benders, war absolut lebenswichtig. Leon Goretzka war ja auch dabei, der hat sich noch verletzt, der musste dann abreisen. Gnabry war dabei. Und es war dann auch eine Truppe, die sich ganz klar geoutet hat, was sie wollten. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und wir haben auch gesagt, wir haben sie gefragt, wir haben sie mitgenommen, wir haben gesagt, Gefühl und wie geht's und ist warm. Und wir wussten ja auch nicht, kommen wir in den Dschungel, kommen wir nicht in den Dschungel und. Wir haben überhaupt keinen Aufstand gemacht darauf. Und da muss man auch sagen, ja, das war auch eine Geschichte. Klar stehe ich dann zum Schluss da oben mit der Silbermedaille, aber das war auch eine Geschichte, sag mal, was den ganzen Staff angeht, ob es Nürnberg war oder Hansi Flick oder Markus Sorg, die haben alle mitgemacht, die haben die Spiele beobachtet, die sind gefahren. Der Sorg hat bei uns das Training gemacht, weil du hast ja nicht viele Möglichkeiten gehabt, nur hast nur eine Einheit gehabt und. Und deswegen habe ich ja immer gesagt, was wir da wirklich gemacht haben, klar, wir haben die Silberne gekriegt hinterher, da haben wir auch nochmal einmal Latte, einmal Pfosten getroffen, hätte auch andersrum laufen können, da hätten wir es direkt gewonnen. Aber egal, für uns war es alle, für mich war es halt eine gefühlte Goldmedaille. Ne? Und vor allen Dingen, was mich am meisten gefreut hat, war, dass alle in eine Richtung, alle mitgemacht haben, geholfen haben, wo es ging. Und es waren ja auch viele Sachen, wo du einfach sagen musst, da musst du wieder umziehen, dann bist du wieder 6 Stunden geflogen, da hier und dann wieder da. Das ist alles nicht so einfach. Das wird jetzt natürlich hier in Frankreich wird's etwas leichter. Die Entfernungen sind auch nicht klein, aber sie sind alle machbar auf die Schnelle. Ne? Und nö, deswegen, also, kannst nur eins machen, kannst dich eigentlich wirklich freuen, nimm es so, wie es kriegst. Wichtig ist, dass du von Anfang an Gas gibst. Und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen.
Wer noch drückt die Frage, wo ist die Silbermedaille, die gefühlte Goldmedaille von damals?
Zu Hause.
Die Sorge.
Ja. Nein, die ist noch zu Hause. Ja.
Sehr gut. Weil deine Schuhe vom EM-Titel, die stehen im Deutschen Fußballmuseum, haben wir gelernt.
Ja. Ich habe also, ich sag mal, von der U19-Europameisterschaft meine Medaille, die habe ich damals, weil ich hatte, ja, einen Torwart, der hat dann pfeifisches Drüsenfieber gekriegt. An dem habe ich nachher anschließend meine Medaille geschenkt, weil der nicht dabei war. Ja, und da muss ich halt dazu sagen, Sascha Burchardt war das. Ja, der hat alles gespielt bei uns. Und dann passiert ihm das. Naja, das war die andere Seite. Aber wie gesagt, nein, das sind halt so Dinge für mich. Viele habe ich immer gefragt, du musst doch einen ganzen Stall voll Hemden haben. Nein, ich habe keine Hemden. Ich habe meistens diese Hemden auch hier von mir. Deswegen ärgert es mich ja immer noch. Vom HSV, dieses Rot-Weiße, was wir gehabt haben, und das Blaue. Dass ich die wollte, jetzt im Nachhinein hätte ich sie behalten sollen, aber das Rote hängt irgendwo bei uns hier im Museum. Und da kommst du ja nicht mehr dran an diese Hemden. Ja, ich habe die dann eigentlich immer so für wohltätige Zwecke rausgegeben oder hier oder da. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, weil es auch immer, da gab es wenigstens ein bisschen Geld dafür. Und haben wir das eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Jetzt die Tage habe ich ja schon mal von den Frauen welche mitgenommen. Und dann haben wir da einen Thomas Nürnberg auch. Und seine Mutter, die ist ja im Hospiz, haben wir das dann, hat das mit einer gekauft für 800 Euro, kannst du nichts sagen. Ich meine, für diese Sachen macht das eigentlich dann auch Sinn. Und ich denke mal, da sind wir ein bisschen in der Verantwortung, da etwas für zu tun.
Also künftige, wenn es eine Medaille geben sollte, bekommt die doch noch ein.
Die kommt dann dazu, die kriegt jetzt dann immer die Frau zu Hause.
Wenn es soweit kommt und du tatsächlich dann auch noch die Olympiamedaillen Gold holst, Olympiasieger 2024 wirst, zusätzlich zum Europameistertitel 1980, dann haben wir gesagt, dann machen wir den Horst-Rubesch-Hattrick, kommst du zum dritten Mal vorbei und erzählst ein bisschen, wie Paris 2024 war.
Ja gut, das machen wir dann, das ist kein Problem.
Vielen Dank für die Einschätzung zur EM, Ausflüge zu den Triumphen, die du gesammelt hast als Trainer und auch Spieler der Nationalmannschaft. Wir bedanken uns recht herzlich.
Ja.
Vielen Dank für die vielen Eindrücke.
Ich sag auch danke. Dann bete ich und hoffe ich mal, dass wir mit dem HSV im nächsten Jahr die Kurve dahin kriegen, wo wir eigentlich hingehören.
Genau, dann machen wir noch einen Podcast drüber.
Okay, da machen wir einen neuen Podcast drüber.
Sehr gut. Vielen Dank, bis dahin.
Okay.
Danke fürs Zuhören und wir schließen mit den Worten.
Nur der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.